Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Papst Gregor und die Gregorianik, das ist heute unsere Themenstellung. Papst Gregor findet eine fortgeschrittene Kunst des liturgischen Gesangs vor. Nach ihm wird die Musik später benannt, der sogenannte gregorianische Gesang oder der gregorianische Choral. Wer war Papst Gregor? Darüber sprechen wir jetzt in unserer Sendung mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Dittrich.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und promovierte in Dogmatik. Er ist jetzt Pfarrer im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Papst Gregor, ein Gedenktag der Kirche. Was war das für ein besonderer Mann? Was war das für ein wichtiger Papst für uns?
Ja, der Kirchenhistoriker Josef Gelmi nennt Papst Gregor den Ersten, der eben auch der Große genannt wird, ja, als den bedeutendsten Seelsorger unter den Päpsten. Es gibt verschiedene Charakterisierungen, aber alle kommen darin überein, dass er wirklich eine ganz herausragende Gestalt ist, sodass dann auch Boniface VIII. Im 13. Jahrhundert Gregor eingeordnet hat unter die großen vier lateinischen Kirchenväter. Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und eben Gregor den Ersten, der im 6. Jahrhundert gelebt hat, also 540 geboren aus einer patrizischen Familie in Rom, einer Familie, die schon zwei Päpste gestellt hatte. Er war in der Verwaltungslaufbahn zunächst tätig, hatte also alle Möglichkeiten, alle Chancen, wurde dann auch ja Präfekt der Stadt Rom. Man muss wissen, dass das Römische Reich, das Weströmische Reich im 6. Jahrhundert endgültig untergegangen war in seiner großen Form. Es war Ostrom verblieben, mit Konstantinopel als Hauptstadt, Byzanz dann genannt. Und dieses Ostrom dominierte damals auch in Italien mit der Exarchie von Ravenna. Und Rom war ziemlich herabgesunken in seiner Bedeutung, aber es war immer noch eine ehrwürdige und geschichtsträchtige Stadt, aber ohne großes politisches Gewicht. Allerdings beherbergte Rom eben ja den Bischofssitz in der Nachfolge des Petrus. Ein Erbe, das dann 100 Jahre zuvor, also vor Gregor, Papst Leo, theologisch herausgearbeitet hatte und auch zu einiger Anerkennung in der Gesamtkirche gebracht hatte. Und man kann sagen, dass Gregor auch der Papst ist, der nicht nur ein großartiger Seelsorger war, sondern auch ein Papst, der ja das Papsttum in Rom wirklich also auch stark aufgebaut hat, gleichzeitig aber auch die Kirche ausgebreitet hat in Westeuropa durch kluge missionarische Tätigkeiten und Aussendungen. Ja, müssen wir nochmal kurz zurück in der Biografie. Also er war zunächst Präfekt für die Stadt Rom gewesen und hat sich aber dann zurückgezogen in ein Gebäude seiner Familie auf dem Monte Celio und hat da eine klösterliche Gemeinschaft gegründet, die dem heiligen Andreas geweiht war. Und er wurde dann zum Diakon geweiht und vom Vorgängerpapst als Nuntius nach Konstantinopel geschickt. Eine Aufgabe, die er auch übernommen hat. Er kam zurück und ist dann wieder in die Stille seines Klosters gegangen. Also da war kein Eremit, sondern es war eine klösterliche Gemeinschaft. Das war ihm sehr wichtig, das geweihte, das kontemplative Leben mit Studium, mit ja, guter Liturgie, mit einem intensiven Studium der Heiligen Schrift, der Bibel, mit langen und guten Predigten, all das war ihm wichtig. Und als der Vorgängerpapst dann gestorben ist, hat man ihn zum Papst gewählt, und zwar im Jahr 590. Und er hat das Amt dann angenommen und hat dann 14 Jahre lang segensreich gewirkt für Rom, für den sich abzeichnenden Kirchenstaat und für ganz Westeuropa, für die römisch-katholische Kirche, wie wir sie heute kennen. Da ist er wirklich ein Gründungsvater.
Herr Pfarrer Dittrich, es war natürlich damals eine Zeit, wo unter Umständen viele Menschen mit der Kirche auch im Konflikt waren. Nicht jeder war damit einverstanden mit den Entscheidungen der Kirche. Papst Gregor der Große, wird er ja auch genannt, war Papst zu dieser Zeit, genau zu dieser Zeit. Wie war er denn bei den Menschen angesehen? Sie sprachen davon, dass es ein durchaus geistiger Mensch war. Er kam aus einem Klosterleben, kehrte auch dorthin wieder zurück. Das heißt, er inhalierte sozusagen auch den Heiligen Geist in einer ganz besonderen Art und Weise.
Also er hat mehrere Seiten. Und einerseits wird er wirklich als Seelsorger charakterisiert. Andererseits war er auch wirklich ein Organisationstalent. Auch mit viel Klugheit ausgestattet, also hatte da auch ein reiches Erbe seiner Familie, das er nutzen konnte, eben als Patrizier, wo man halt viele Erfahrungen dann auch mit in die Wiege gelegt bekommen hat oder von Kindesbeinen an mitbekommen hat. Er hat eigentlich alles eingesetzt für die Kirche, und wir haben diese beiden Pole der Aktion und der Kontemplation, also ähnlich wie Jesus ja auch immer wieder sich zurückgezogen hat zum stillen Gebet, in die Einsamkeit. So sehen wir das auch bei Gregor, der eben nicht nur ein Aktivist und ein Macher war, sondern immer diesen Rückhalt hatte in der stillen Betrachtung, in der Lektüre der Heiligen Schrift. Das waren die Quellen, wo er geschöpft hat, wo der Heilige Geist dann wirklich auch auf ihn einwirken konnte, ihn inspirieren konnte, ihm die Kraft geben konnte zu den außergewöhnlichen Leistungen. So kommt es dann auch, dass Papst Gregor in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird. Wir finden in der spätmittelalterlichen Malerei dann immer als Attribut von Papst Gregor dem Großen eine Taube, die auf seiner Schulter sitzt und ihm die Auslegung der Heiligen Schrift. Er war ein großer Prediger, hat also sehr, sehr gerne und lang und oft gepredigt. Der Heilige Geist, der ihn inspirierte für seine Predigten und eben aber auch für sein Leitungsamt, sein Hirtenamt als Vorsteher des Klosters, dann als Nuntius und dann eben als Papst. Also er wird dargestellt mit der Heiliggeist-Taube als Attribut, wird in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht.
Ein wunderbares Zeichen. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, war er denn angesehen von den Menschen auch zu seiner Zeit?
Gut, wir haben da historisch nicht sehr viele zeitgenössische Quellen. Er hatte große Anerkennung, aber es war vor allem dann die Auswirkungen seiner Gestalt, seiner Tätigkeit, die dann über die Jahrhunderte hin immer mehr gewürdigt wurden. Also er hat sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen. Die Missionierung Englands geht auf ihn zurück. Also er hat einen seiner Mitbrüder aus dem von ihm gegründeten Andreaskloster nach England geschickt, also nach Angelsachsen, zur Bekehrung der Menschen auf dieser Insel, Augustinus von Canterbury, und hat ihn also mit der Mission der Angelsachsen beauftragt und war da auch seelsorgerisch sehr klug. Also er hatte viel Einfühlungsvermögen, nicht nur im diplomatischen Umgang in der Politik, sondern eben auch mit den Menschen. Er hat auch sehr, sehr viele Briefe geschrieben. Es sind auch sehr viele Briefe auf uns überkommen. Also wir kennen fast 900 Briefe und es waren sicherlich noch viel mehr, aber die sind natürlich nicht alle erhalten, aber das ist schon eine Menge. Und da sehen wir wirklich den großen Seelsorger, der sich in das Innere, in die Befindlichkeiten der Menschen einfühlen kann und der ganz im Sinne des Paulus eben auch sagt, wir müssen die Menschen behutsam zum Glauben führen, behutsam evangelisieren. Am Anfang muss man den Menschen eben im geistlichen Sinne, in Glaubensdingen erst Milch verabreichen und sie allmählich befähigen, dann auch kräftigere geistliche Nahrung zu sich zu nehmen. Ja, ich denke, dass dann auch die Zeitgenossen wirklich das wahrgenommen haben, dass also hier nicht ein Prediger ist, der ihnen halt das Evangelium in die Ohren haut und auf sie sie ängstigt und einschüchtert und das, was man heute ja manchmal kritisiert, mit Drohbotschaften arbeitet, sondern der sie wirklich gewinnen wollte, natürlich durch die Wahrheit des Evangeliums, durch die unverkürzte Wahrheit, aber eben mit viel Mühe und viel Sensus für die Befindlichkeiten der Menschen, wie man sie erreichen kann, auf was man achten muss, Also eine große seelsorgerische Klugheit, das kann man sicher feststellen.
Papst Gregor und die Gregorianik ist heute unser Thema. Am 3. September feiert die Kirche den Gedenktag von Papst Gregor. Das ist der Tag seiner Wahl aus dem Jahr 590. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Papst Gregor, Gregor der Große wird er genannt, ist ein heiliger Papst. Er ist ein Kirchenvater. Was macht ihn als heiligen Papst aus?
Wenn man überlegt, dass der Papst Boniface im 13. Jahrhundert, also viele Jahrhunderte später, ihm eben diesen Status eingeräumt hat als Kirchenvater der westlichen Kirche, Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und er, dann muss man ihn einfach auch als Säule betrachten, als Säule der römisch-katholischen Kirche, als Papst, der dem Papsttum ja eine weitere Ausgestaltung gegeben hat. Also wie gesagt, Papst Leo war da schon sehr maßgeblich auf theologischer Ebene, aber dann auch auf der praktischen Ebene. Das große Organisationstalent des Gregor, das gehören eben auch immer die praktischen Dinge, die materiellen Dinge gehören eben auch zur Kirche. Sie ist keine geistige Kirche, die in der Luft schwebt, sondern die aus Menschen besteht, Menschen, die in der Welt leben und die eben auch materielle Dinge nutzen müssen. Und Papst Gregor war eben, wie gesagt, auch Organisationstalent. Der wusste, dass Mission, Evangelisierung, Gottesdienst, dass das alles nicht geht, ohne auch materielle Grundlagen. Er hat also den Kirchenstaat an sich, der existierte so noch nicht, das Patrimonium Petri, aber er hat die Ländereien, die doch schon nennenswert waren, aber zerstreut und verteilt über ganz Italien hinweg und bis hoch nach Frankreich, hat also neu organisiert, wobei er immer darauf Wert gelegt hat, dass das eben nicht rein weltliche Agrarbetriebe werden und Höfe, sondern er hat viele Kleriker eingesetzt. Also das ist auffällig, dass er also immer darauf Wert gelegt hat, dass seine Mitarbeiter geistliche Verpflichtungen eingegangen sind, geistliche Lebensformen. Es gab damals eben auch schon das Problem einer Verweltlichung, dass also kirchliche Ämter gekauft und verkauft wurden und dass da also auch viel Schieberei war und Bestechung. Also gerade von Ravenna her gab es also eine ganz große, den großen Missstand der Korruption, auch in der Kirche, in kirchlichen Dingen. Das ist ja zu allen Zeiten ein Problem gewesen, heute vielleicht jetzt in der Form so nicht mehr, aber dass eben ja Ämter gekauft und verkauft wurden und dass da nicht immer auf die geistliche Eignung der Person geachtet wurde. Das war damals schon ein Problem im 6. Jahrhundert und Gregor ist dem relativ scharf begegnet. Also er hat da jegliche simonistische Beeinflussung, also eben den Ämterkauf, hat er unterbunden und hat immer eingefordert, dass seine Mitarbeiter ein geistliches Leben pflegen, am besten Kleriker sind, am besten die evangelischen Räte leben. Das fällt auf. Deswegen, also hat auch viele Mitarbeiter rekrutiert aus diesem Andreaskloster, das er gegründet hat. Ja, und so hat er den Kirchenstaat vorbereitet, der dann eben in der Karolingerzeit seine endgültige Form angenommen hat. Es wird zwar heute gesagt, die pippinische Schenkung, das war eine mittelalterliche Fälschung, also die Urkunde selbst. Allerdings muss man wirklich sagen, der Kirchenstaat findet bei Gregor eine vorläufige Form, eine rudimentäre Form. Und dann in der Karolingerzeit wurde das erweitert und ausgebaut. Und die sogenannte Fälschung ist eine Rückprojektion, aber eben nicht ins Leere hinein, sondern auf einen tatsächlich entstandenen Kirchenstaat, der eben wichtig war, auch dass der Papst eben nicht Untertan irgendeines Fürsten, irgendeines Königs war, sondern dass er in Freiheit als Bischof wirken konnte. Es wird auch berichtet, dass Gregor mit den Einnahmen aus den verschiedenen Latifundien viel Gutes getan hat. Also man hat sich sehr intensiv um die Armen gekümmert. Wir sind ja heute verwöhnt durch die vielen öffentlichen, staatlichen Systeme, die also sich um die sozialen Probleme kümmern. Das gab es damals alles in der Form nicht mehr, muss man sagen. Im Römischen Reich gab es da manches, aber das war alles zugrunde gegangen und wurde neu aufgebaut. Es gab in Rom auch damals ein Asylantenproblem, dem Gregor begegnet ist mit den Mitteln, die er eben erwirtschaftet hat. Ja, also ein vielseitiger Papst, ein vielgestaltiger Mann, eben in dieser Spannung zwischen Gebet und Betrachtung, Predigt und Studium einerseits und eben dieser Tatkraft und durchaus dem politischen und klugen diplomatischen Sinn. Eine Gründungsgestalt wirklich, also des Kirchenstaates und des Papsttums, wie wir es heute kennen. Und darüber hinaus ein Gründungsvater auch für das werdende Abendland.
Papst Gregor der Große, ein besonderer Mensch, angesehen. Er hat viele Dinge entworfen, haben Sie gesagt. Er hat den Kirchenstaat aufgebaut. Am Anfang, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, haben Sie erwähnt, er ist Kirchenvater. Ich möchte ganz gerne nochmal zurück zu diesem Begriff. Was verbirgt sich darunter ganz genau unter dem Begriff Kirchenvater?
Ja, also es gibt ja die Kirchenlehrer und unter den Kirchenlehrern werden eben noch die Kirchenväter herausgehoben. Wir finden also im Petersdom hinter dem Hauptaltar, in der Apsis, finden wir wunderschöne Gestalten dieser Kirchenväter. Es gibt auch vier östliche, also orthodoxe Kirchenväter und eben die vier lateinischen. Ja, Vaterschaft bedeutet ja immer eben, dass sie etwas gezeugt haben, etwas erschaffen haben, dass das Heutige von ihnen her stammt, dass sie väterlich gewirkt haben. Sie sind also Vatergestalten für die Kirche. Augustinus war Bischof, aber kein Papst. Ambrosius war eben auch Bischof von Mailand, aber kein Papst. Hieronymus, ein großer Gelehrter. Gregor ist also unter diesen Vieren der Papst. Sie sind Väter der Kirche. Wir sprechen dann auch von diesen Jahrhunderten als der Väterzeit. Das waren eben die ersten Jahrhunderte des Christentums, der Kirche, wo vieles ja aufgebaut werden musste, sich entfaltet hat. Ich finde, man muss dann immer darauf achten, dass das wird heute oft missverstanden. Da wird immer so gemacht, als hätten also diese durchaus interessanten Menschen damals die Dinge erfunden und ja konstruiert. Sie haben also das, was ihnen überliefert wurde von Christus, von den Aposteln, also durch diese Traditio, diese lebendige Überlieferung, das haben sie aufgegriffen und haben es auf ihre Zeit hin angewandt. Sie haben es weiterentwickelt, ausgestaltet, aber sie haben es nicht erfunden oder konstruiert oder irgendwie nach. Also sie waren eben keine Macher, sondern sie waren Gestalter dessen, was ihnen von Gott an die Hand gegeben wurde, was sie vorgefunden haben als Tradition, und das haben sie weitergeführt, haben es weiterentwickelt. Ich denke, das ist für das Verständnis unserer Kirche und unserer Kirchenlehre, unseres Glaubens, auch des Papsttums ganz wichtig, dass wir hier lebendige Entwicklungen haben, und darin ist eben ja der Papst Gregor eine ganz wichtige Gestalt, der eben nicht etwas Neues erfunden hat oder irgendwas Neues geschaffen hat, sondern der die römische Kirche ja weiter aufgebaut hat als Zentrum der Weltkirche in einer gewissen Spannung, in einer gewissen Polarität zu Konstantinopel, wo ja auch ein angesehener und ehrwürdiger Patriarch in der Nachfolge des Apostels Andreas war. Ja, und Gregor hat auch ganz richtig erkannt, wie es in Westeuropa sich allmählich entwickelte. Wir hatten im Vorfeld, also Ende des 5. Jahrhunderts, die Taufe des Chlodwig und damit der Merowinger und der Franken. Und auch die Langobarden konnten dann gewonnen werden für den katholischen Glauben. Der Arianismus wurde überwunden und Gregor hat da also auch sehr, sehr klug gewirkt, mit Rom als Zentrum, aber nicht isoliert als Insel, sondern mit als lebendiges Zentrum und dann mit einer weiten Ausstrahlung bis hoch nach England. Also wir stellen uns heute immer vor, die Menschen damals waren so beschränkt mit ihren einfachen Fortbewegungsmitteln. Die Mobilität war sehr eingeschränkt, die Kommunikation, aber dennoch waren das sehr, sehr offene, mobile Menschen mit weitem Horizont, und trotz der beschwerlichen Reisen haben sie also wirklich große Räume überschaut und versucht zu durch, ja, dass sie durchwirkt werden vom Evangelium. Also das macht eben diesen Gregor so groß. Er war jetzt nicht irgendein Papst, der nur jetzt Rom so etwas ausgebaut hätte, sondern Rom als Zelle, als Kern einer wachsenden, evangelisierenden Kirche, die wirklich so peu à peu dann Westeuropa missioniert hat, evangelisiert hat und auch kulturell zu dem gemacht hat, was dann im Mittelalter, was wir dann das Abendland nennen, das christliche Europa. Da ist Gregor auch ein Mann, der an der Schwelle steht. Rom war dahin gesunken, aber die Kulturgüter Roms waren natürlich noch durchaus präsent. Man sagt auch von Papst Gregor, er war der letzte Römer und der erste mittelalterliche Mensch. Also er steht so an der Schwelle zwischen Spätantike, klassischer römischer Spätantike einerseits und dem christlichen Mittelalter andererseits. Und das eben nicht zufällig, sondern ganz bewusst hat er da seine Fähigkeiten eingesetzt, um eine Brücke zu schlagen, damit die kulturellen Güter der Spätantike nicht einfach verloren gehen, sondern verbunden werden mit den neuen Formen des Christlichen. Er war dann auch in der Mission und bei der Liturgie war er ja sehr offen und sehr seelsorgerisch. Also man könnte meinen, weil der gregorianische Choral nach ihm benannt ist, dass er da sehr, sehr streng war und eine feste Form gesetzt hat und versucht hat, die überall zu etablieren, sondern er war eigentlich, wenn man seine Briefe liest, auch besonders die Briefe, die er an Augustinus von Canterbury für die Angelsachsen geschrieben hat, hat immer darauf hingewiesen, wir müssen die Menschen, ja, heute wird man sagen, da wo sie sind, abholen. Wir müssen schauen, wie die Menschen fühlen, leben, denken, handeln. Das müssen wir wahrnehmen und das müssen wir taufen. Da muss die Mission ansetzen. Also wenn irgendwelche heidnischen Feste gefeiert wurden oder irgendwelche heidnischen Tempelanlagen vorhanden waren, die nicht einfach zerstören und neu ansetzen, sondern taufen, nicht nur die Menschen, sondern auch die Festtage christianisieren, umwidmen und auch die Heiligtümer eben nicht platt machen, sondern taufen und christianisieren. Also er ist wirklich, wirklich ein Kirchenvater, der für die Nachkommen vieles in Gang gesetzt hat, vieles grundgelegt hat, also auch ein reiches Erbe, auch schriftliche Art mitgegeben hat. Wie gesagt, wir haben also viele, viele seiner Briefe, aber auch großartige Predigten, die eben nicht nur gelehrt sind, sondern auch wirklich seelsorgerisch auf die Menschen hin formuliert sind.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Vor einigen Jahren war er hier bei Diakon Andreas Martin zu Gast und hat über den Heiligen des heutigen Tages, nämlich den heiligen Papst und Kirchenvater Gregor den Großen, gesprochen. Heute ging es zunächst einmal in einem ersten Teil darum, welche Rolle, welche besonderen Wegmarken dieser große Papst gesetzt hat in der Kirchen, in der Theologiegeschichte. Morgen dann wird es in einem zweiten Teil darum gehen, inwieweit insbesondere der liturgische Gesang während der Heiligen Messe, der sogenannte gregorianische Choral, mit ihm verbunden ist und was er auch für uns in unseren heutigen Tagen bedeuten kann, was man da vielleicht auch wiederentdecken kann im 21. Jahrhundert. Hören Sie dazu also morgen wieder Pfarrer Dr. Achim Dittrich um 16.30 Uhr im Katechismus hier bei Radio Horeb. Von dieser Sendung gibt es wie immer natürlich CD und Podcast. In der Horeb-App kann man das auch nachhören. Horeb.org, unser Internetauftritt. Die überlieferte Musik der Gesamtkirche, so sagt es der Katechismus im Punkt 1156, die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar. Ein Reichtum, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen, vor allem deshalb, weil die überlieferte Musik der Gesamtkirche als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. Hier zitiert der Katechismus der katholischen Kirche ein Konzilsdokument über die Liturgie. Also noch einmal, die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen, vor allem deshalb, weil diese überlieferte Musik der Gesamtkirche als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. Sacrosanctum Concilium, dieses Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Liturgie in dem Punkt 112. Gregor der Große, welche Rolle, welche besonderen Wegmarken dieser große Papst gesetzt hat. Morgen dann wird es in einem zweiten Teil darum gehen, inwieweit insbesondere der liturgische Gesang während der Heiligen Messe, der sogenannte gregorianische Choral, mit ihm verbunden ist und was er auch für uns in unseren heutigen Tagen bedeuten kann, was man da vielleicht auch wiederentdecken kann im 21. Jahrhundert. Hören Sie dazu also morgen wieder Pfarrer Dr. Achim Dittrich um 16.30 Uhr im Katechismus hier bei Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.